Wir dürfen in dieser Abendstunde uns unter das Thema stellen, Zeitprophetie in den Psalmen. Zeitprophetie in den Psalmen. Psalm 2 vorerst. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander wider den Herrn und wider seinen Gesalbten. Sieht's heute so aus. Treffender und kürzer könnte es nicht beschrieben werden. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Wir machen, was wir wollen. Es kommt die zweite Gruppe. Hier haben wir den Blick auf die Erde. Jetzt den Blick nach oben. Der in den Himmel thront, lacht. Der Herr spottet ihrer oder wird ihrer lachen, wird ihrer spotten. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn. Wer weiß wie bald, oder schon unterwegs. Und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Habe doch ich meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berge. Wir dürfen fast sagen, die ersten drei Verse, erster Akt auf der Erde, die nächsten drei Verse, zweiter Akt, die Stellung Gottes zu dieser Haltung der Menschen auf Erden. Dann kommt Vers 7. Jetzt bezeugt Gott, was er beschlossen hat, seinen Ratschluss. Vom Beschluss will ich erzählen. Jehova hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wer spricht hier? Der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist der Geist des Christus, ganz klar. Und zwar, heute habe ich dich gezeugt, und im Hebräischen und Griechischen ist gleichzeitig ausgesagt, im gleichen Wort, und auch geboren. Hebräisch, altes, Griechisch, neues Testament, kennt nicht zwei Ausdrücke für Zeugen einen und gebären, geboren werden einen zweiten, sondern wer aus Gott gezeugt ist, ist gleichzeitig aus Gott geboren. Das ist sehr einfach. Hätte beinahe gesagt, Entschuldigung, aber ich sag's jetzt. Da ist Schwangerschaftsunterbrechung unmöglich. Das ist wunderbar. Aber sofort ganz vollkommen gesichert. Und zwar, noch einmal, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Was heißt denn das heute? Sehr einfach, das heute Gottes kennt keinen Anfang und kein Ende. Bei ihm ist immer heute, bei ihm ist immer heute. Also ohne Anfang und ohne Ende, bei Jesus Christus, ganz klar. Und doch gibt es ein Heute für den Sohn. Ne? Oh, Bethlehem, ne? Da liegt er in der Krippe, ne? Im Stall. Da ist ein Heute, habe ich dich gezeugt, ne? Und geboren. Im jungfräulichen Schoß der Maria. Spricht der Vater zu ihm, fordere von mir, und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Mit eisernem Zepter oder Rute wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Das haben wir gelernt. Ich selber bin Ton, haben wir gesungen, das sind die vier Versen. Die ganze Gemeinde Jesu, der Herkunft nach, Ton, Töpferton. Israel, Töpferton. Die ganze Schöpfung, Töpferton. Im Sinne von der geistlichen Bedeutung. Wir haben dann im Neuen Testament eine Heilskörperschaft genannt männlicher Sohn. Das muss betont werden. Israel ist mein erstgeborener Sohn, lesen wir, in Bezug auf alle übrigen Nationen ist Israel der erstgeborene Sohn, hat in allen Dingen den Vorrang gegenüber allen anderen Nationen, auch nach göttlicher Ordnung. Und diese Heilskörperschaft, der männliche Sohn, ist dann ausnahmsweise einmal oder den Nationen gegenüber männlich, aber Gott gegenüber immer weiblich untergeordnet. Die Tochter Zion, die Jungfrau Jerusalem, das Weib, die Witwe, die Huren in allen Phasen. Ein neugeborenes Mädchen, so beginnt es im prophetischen Wort. Und dann, männlicher Sohn, bedeutet jetzt aus Israel, Gott gegenüber immer weiblich, ist jetzt männlich, männlicher Sohn, in Bezug auf alle Nationen. Und der 1948 geborene Sohn, ja, Staat Israel, wird tatsächlich in Jesaja 66 als Knabe bezeugt. Ein Knabe ist geboren. So. Und zwar hat man je gehört, dass die Stelle, hat man je gehört, hat man je gesehen, dass ein Land an einem Tage zur Welt gebracht, dass ein Volk mit einem Male geboren werden kann? Zion ist von einem Knaben empfunden worden. Warum? Der gegenwärtige Staat Israel, so, es mag nun aussehen im Moment, wie es will, ist genauso nach dem Programm Gottes, kommen noch schwere Drangsale, aber der gegenwärtige Staat Israel hat noch wunderbarste Dinge, herrliche Dinge zu gut von seinem Gott, noch vor der großen Drangsal. Nun, wir dürfen nicht zu lange stehen bleiben an einem Psalm. Nur, ja, und von diesem männlichen Sohn heißt dann, jetzt, er wird die Nationen während dem tausendjährigen Reich weiden, das ist doch ein schöner Beruf, nicht? Eine Herde weiden, aber mit eiserner Rute. Ja, sehr einfach, wie das zu verstehen ist. Im tausendjährigen Reich, so wunderbar wie es ist und sein wird, herrscht nicht die Gnade wie bei uns, sondern da gilt, Gerechtigkeit und Gericht sind die Grundfesten des Thrones Jesu Christi in Jerusalem. Und da geht das Gesetz noch einmal aus von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem entsprechend. Wenn einer dort nur sich gegen ein Gebot versündigt, lebt er am anderen Morgen nicht mehr. Und sein Leichnam kommt dorthin, wo der Wurm nicht stirbt, das Feuer nicht erlöscht, während den tausend Jahren. Typisch tausendjähriges Reich. Dann die dritte Phase, vierte Phase, oder vierter Akt. Eine Einladung der Güte Gottes, und nun, ihr Könige oder Regierungen, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde, dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern, küsset den Sohn, das ist eine wunderbare Einladung, ne? Küsset den Sohn, dass er nicht zürne, und ihr umkommet auf dem Wege, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die auf ihn trauen. Das ist nun mal eine Kostprobe aus einem Psalm. Ich finde da, was da für Programme Gottes sind und wie Gott dazu Stellung nimmt und wie die Nationen sich verhalten zuerst. Psalm 14. Beachten wir nur mal Vers 7. Psalm 14, Vers 7. O, dass aus Zion die Rettung Israels da wäre, wenn der Herr die Gefangenschaft seines Volkes wendet, soll Jakob frohlocken, Israel sich freuen. Hat Gott die Gefangenschaft Israels schon zu wenden begonnen? Ja. Also was hat der gegenwärtige Staat für eine Verheißung? Wenn Gott angefangen hat, dann vollendet er das. Auf seine Weise, noch einmal. Wenn der Herr die Gefangenschaft seines Volkes wendet, dritter Ort, soll Jakob frohlocken, Israel sich freuen. Psalm 22, das ist ja der Psalm, der Golgatha beschreibt, die Worte Jesu am Kreuz. Psalm 22, Elberfelder Vers 1, Luther Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe des Tages, du antwortest nicht, und des Nachts, und mir wird keine Ruhe. Achtung, da heißt du, ich rufe Tag und Nacht, der Herr, und der Vater antwortet ihm nicht. Haben wir das auch schon erlebt, dass wir gebetet und geschrien und gerufen haben, vielleicht Tag und Nacht, und keine Antwort bekommen? Jetzt ein wunderbarer Trost, Vers 24. Denn nicht verachtet hat er, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen, und als er zu ihm schrie, hörte er. Er hat nur nicht geantwortet. Ist das auch etwas, wenn er unsere Gebete mal noch nicht erhört, wie wir sagen, sondern aber gehört hat? Was ist dann für eine Garantie da, wenn er es gehört hat? Dass die Erhörung auch schon sicher ist. Ne? Also Unterschied, wir schreien und schreien und er antwortet nicht. Hat das aber gehört. Das dürfte auch schon genügen, ein Stück Land, ein Stück Weges, ja. Oh, wir haben vielleicht Psalm 17 noch. Er hat in Psalm 22 ist in den Versen 1 bis 21 Golgatha vor uns. Im Vers 22 verkündigen will ich deinen Namen, Jesus zum Vater, meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Wer ist das? Das sind wir. Er ist jetzt in unserer Mitte. Und alles, was er jetzt, der Vater, darreicht, ist Christus in unserer Mitte, der jetzt den Vater lobt, in den Herzen von uns allen. So wunderbar. Das ist Vers 2, Vers 23 kommt Israel dran. Ihr, die ihr Jehova fürchtet, lobet ihn, aller Same Jakobs. Verherrlicht ihn und scheuet euch vor ihm, aller Same Israels. Vers 25, eine himmlische Verheißung. Von dir kommt mein Lobgesang in der großen Versammlung. Bezahlen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Dann haben wir in Vers 27 und 29 noch. Es werden eingedenk werden und zu Jehova umkehren. Wer? Was? Alle Enden der Erde. Ist das eine Verheißung? Meint alle Menschen. Und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nation. Das ist auch eine Verheißung. Aber alles nur aufgrund von Golgatha. Nur aufgrund von Golgatha. Niederfallen werden alle Geschlechter der Nationen. Das hat ja Gott schon dem Abraham verheißen. In dir werden gesegnet werden alle Generationen, aller Nationen, aller Zeiten. Und 29, jetzt kommt noch etwas. Großes Programm Gottes. Es essen und fallen nieder, das heißt unter P, das heißt in Huldigung, in Anbetung. Bitte nicht mit Zähne knirschen oder das etwas. Ja. Es essen und fallen in Huldigung alle Fetten der Erde. Ja. Vor ihm werden sich beugen, huldigend, alle, die in den Staub hinabfahren. Was sind das für Leute, die in den Staub hinabfahren? Alle Toten. Alle Toten. Und zwar, vor dir werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren. Sind das Verheißungen? Ist das ein Programmpunkt unseres Gottes in seinem Heilsplan? Und wer seine Seele nicht am Leben erhält, wird was tun? Vor ihm niederfallen und ihn huldigen. Ja. Genügt aus. Oh, vielleicht noch jetzt noch ein großer Programmpunkt. Letzter Vers 31 bei uns. Sie, da, die jetzt alle genannt sind, ne? Sie werden kommen und verkünden seine Gerechtigkeit einem Volke, welches geboren wird, dass er es getan hat, alles vollendet hat. Dann kommt Psalm 30. Nur Vers 5 im Moment. Denn ein Augenblick ist in seinem Zorn. Da haben wir Zeitmaße hier. Zeitprophetie. Denn ein Augenblick ist in seinem Zorn, ein Leben in seiner Gunst. Also. Die Zornserweisungen der Gerichte Gottes sind nach der Beurteilung Gottes, nach seinen Zeitmaßstäben, dauern einen Augenblick. Und seine Gnade und seine Huld ganzes Leben lang. Das sind die Normen Gottes und die Zeitverhältnisse, womit sie gefüllt sind. Oder anders ein Augenblick, nicht? Der Zorn. Ein Augenblick in seinem Zorn. Dann haben wir entsprechend Haggai 2, Vers 18 und 19. Einer der letzten kleinen Propheten. Haggai 2. Haggai 2, 18 und 19. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tage an und aufwärts, von dem 24. Tage des 9. Monats an, das sind, bevor ich weiterlese, für den heutigen Staat Israel Angaben, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wer weiß wie bald, dann stimmt das bis auf Tag, Jahr, Monat, Tag, da können dann die Tage gezählt werden, ne? Wenn mal die letzten 7 Jahre, die sogenannte 70. Jahrwoche laufen wird, dann kann alles ganz genau gezählt werden nach der Prophezeiung der Propheten. Von dem Tage an, da der Tempel Jehovas gegründet wurde, aha, können wir vielleicht noch erleben. Von dem Tage an, da der Tempel Jehovas, jetzt dann in Jerusalem, anstelle der Omar-Moschee, ne, gegründet wurde, richtet euer Herz darauf. Ist noch die Saat auf dem Speicher? Ja, sogar der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Olivenbaum haben nichts getragen. Von diesem Tage an will ich segnen. Von diesem Tage an. So kommt es mal genau jetzt an. Agai. Ein feines Wort in Bezug auf den Mann namens Zerubabel, der aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt ist und der Chef war beim Tempelbau, der wieder gebaut wurde damals, bei der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Vers 23. An jenem Tage, spricht Jehova der Heerscharen, werde ich dich nehmen, Zerubabel, Sohn Shealtiels, meinen Knecht, spricht Jehova, und ich werde dich wie einen Siegelring machen, denn ich habe dich erwählt, spricht Jehova der Heerscher. Zerubabel heißt auf Deutsch in der Verwirrung geängstigt. War da das Volk Israel so 2000 Jahre lang? Und jetzt dann noch maximal, aber nur kurze Augenblicke. Das war die entsprechende Stelle in Haggai 2, 18 und 19. Psalm 33, Vers 10 und 11. Jehova macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Was haben denn die Nationen ringsum und alle Feinde Israels für einen Ratschluss festgelegt? Israel auszurotten. Und vollständig zu vernichten. Und der Herr Jehova macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Also was die heute noch alles im Sinn haben gegen Israel, ne? Was da alles für Waffen geschmiedet werden und so weiter und so weiter, nützt alles nicht nur nichts, sondern diese Kräfte werden vernichtet. Wer weiß wie bald. Nichts zu machen. Nichts zu machen. Das war Psalm 33. Wir machen den Sprung zu Psalm 60, Vers 1. Psalm 60, Vers 1. Lange Vorrede. Luther, Übersetzung, ist wieder Vers 2. Gott, du hast uns verworfen. Hast uns zerstreut, bist zornig gewesen. Und jetzt die Bitte, führe uns wieder zurück. Ja. Ist die Bitte schon im Anbruch erfüllt worden? Sehen wir uns vor, was das heißt für uns heute. Was das heißt. Einfacher. Und wenn ein Israelite sich darunter stellt, Gott, du hast uns verworfen, jawohl. Hast uns zerstreut. Bist zornig gewesen. Und wenn ein solcher Israelit, der sich darunter stellt, ne, bittet, führe uns wieder zurück, ne, hat Gott gehört. Er hat ihm aber noch nicht geantwortet. Aber heute hat er schon vor aller Welt Augen mindestens zu antworten begonnen. Ne. Ja, führe uns zurück. Und wenn Gott das angefangen hat, und heute geht alles schnell, unheimlich, dafür hat Gott gesorgt, durch alle technischen Möglichkeiten heute, um alles um Israels Willen. Dazu, zu diesem Gedanken gehört, nehmen wir gerade das bekannte Wort in Hosea 6, Vers 1 und 2 nochmal dazu. Hosea, erster kleiner Prophet, Hosea 6. Zwei letzten Verse von Hosea 5. Kurz wird beschrieben, weil sie ihren Messias gekreuzigt, verworfen, getötet, verworfen haben, gibt Gott sie dahin, ne, zerstreut sie unter alle Nationen, und er, der verworfene Messias, kehrt zurück an den Ort, woher er gekommen ist, zum Vater. So. Das steht da in den letzten Versen. Und jetzt spricht in den ersten Versen von Kapitel 6 der Geist Christi schon als Verheißung für unsere Zeit. Da werden sie sprechen, da heißt es so, und so lange werden sie beiseite gesetzt sein, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Also weshalb schickt Gott auf sein geliebtes Volk Israel Bedrängnis über Bedrängnis, ja, und lässt sie durch magere Jahre oder Zeiten und Stunden gehen? Er weiß, in ihrer Bedrängnis erst werden sie ihn eifrig suchen. Ja, wie haben wir es denn, ne? Wenn es so am Schnürchen geht, ne? Dann geht alles am Schnürchen, ne? Ja. Aber zwischen Gott und mir ist gar nichts, ne? Und jetzt, dann werden sie sprechen in den Drangsalen, die jetzt noch kommen. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen und wird heilen. Er hat geschlagen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Und jetzt kommt Zeitprophetie, die genau zu dem Psalmwort passt. Er wird uns innerhalb 2 Tagen wieder beleben. Was sind das für Tage? Vor Gott ist ein Tag für uns 1000 Jahre. Inner 2000 Jahren von Golgatha an, nicht, wo er zurückgekehrt ist zum Vater, wird er uns beleben und am dritten Tage uns wieder aufrichten, nämlich, wie wir lesen in Apostelgeschichte, da wird er die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Und zwar wie David kämpfen musste gegen die Nationen ringsum, so muss Israel jetzt kämpfen, nicht, gegen die Nationen ringsum. Und wenn ich jetzt vom Kampf David spreche, dann wollen wir ja nicht vergessen den Ausdruck Camp David. Das ist nicht nichts. Das ist etwas, wo Gott eine Grundlage gelegt hat. Und wenn es nur gewesen, ich sage, und wenn es nur gewesen wäre, dass sein geliebtes Volk einige Jahre Atempause hatte, Verschnaufpause hatte, wenn es nur zu dem Zweck gewesen wäre, aber es ist nicht nur zu dem Zweck. Camp David heißt Camp David, das heißt Heerlager Davids. War es im Heerlager Davids immer schön, alles im Überfluss und ein Sieg nach dem anderen? Nein, Verfolgung nach Überverfolgung, das war Camp David, nicht? Ja. Schrecknisse, Bedrängnisse, aber immer vollkommene Rettung Gottes, das heißt Camp David, nicht? Auch ganz modern heute. Nicht genug. Am dritten Tage wird er uns aufrichten. Gut, genau. Bravo. Das ist nicht von der Hand. Ich komme sowieso viel Sport, nicht? Hexerwert mehr. So ist richtig. Bravo. Am dritten Tage uns aufrichten und so werden wir vor seinem Angesicht leben. Das Angesicht Gottes ist der Herr Jesus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. So lasst uns Jehova erkennen, ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung. Und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde. Denn jetzt, ja, großartig, ne? Also, er wird kommen, nicht? Die Orthodoxen wissen und die jungen Christen sowieso, ihr Messias, nicht? Den sie jetzt noch als Jesus ablehnen, nicht? Sie wissen, dass er jetzt kommt. Und dass die gegenwärtige junge Generation die Ankunft ihres erwarteten Messias erleben wird, das wissen wir ja auch. Nur wissen wir, wie er heißt, nicht? Jesus Christus. So, das war ergänzend Hosea 6. Ja, machen wir noch einen Sprung voraus. Psalm 80, Vers 3 und 7. Mal zuerst Psalm 80. Vers 3. O Gott, führe uns zurück und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet werden. Wieder das Angesicht Gottes. Ne? Wenn das Angesicht Jesu Christi zu leuchten beginnt in Israel, dann wird's Licht. Du setzest uns zum Streit unseren Nachbarn und unsere Feinde spotten untereinander. Ist das aktuell heute? Das ist sowas. Wie lange steht das da in der Bibel? Seit vorgestern. Ne? Ja, seit einigen Jahrtausenden. Vers 14. Gott der Heerscharen, kehre doch wieder. Schaue vom Himmel und sieh und suche heim diesen Weinstock Israel. Ganz Israel. Vers 17. Nächste. Deine Hand sei auf dem Manne deiner Rechten, auf dem Menschensohne, den du dir gestärkt hast. So werden wir nicht von dir abweichen. Belebe uns und wir werden deinen Namen anrufen. Jetzt haben wir zum Glück Hosea 6 gerade gelesen und am dritten Tage uns wieder beleben, aufrichten. Jehova, Gott der Heerscharen, führe uns zurück. Lass dein Angesicht leuchten. So werden wir gerettet werden. Psalm 67. Psalm 67. Also etwas zurückblättern. Ah, etwas ganz Schönes. Allgemein. Psalm 67 besteht aus 7 Versen. Luther hat leider die Überschrift auch als Vers bezeichnet. 1. Schade. 7 Versen. Und bei 7, das wissen wir ja vom goldenen Leuchter, ist immer das vierte die tragende Mitte. Jetzt. Vers 1. Gott sei uns gnädig und segne uns. Das ist Israel, ne? Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, wenn sie wüssten, wer das ist, das Angesicht Gottes. Nicht? Und jetzt, zweitens, Vers 2, dass man auf der Erde unter den Nationen erkenne deinen Weg, unter allen Nationen deine Rettung. Aha. Weshalb wird Israel gerettet? Das Hoffnung ist für alle anderen Völker. Nicht? Drittens, nicht? Jetzt haben wir eins, Israel. 2. Alle Völker. 3. Es werden dich preisen die Völker, o Gott. Es werden dich preisen die Völker alle. Das ist auch eine Verheißung. Ja? Aber zuerst kommt Israel dran. Das heißt, wir, Gemeinde Jesu Christi, sind ja nur eine Auswahl aus allen Nationen und Israel, Einzelne nach der Wahl der Gnade herausgerufen. Wir gehören nicht zu Volksganzen. Also die 2000 Jahre lang, wo Israel zerstreut war unter alle Nationen, gab es grundsätzlich von Gott keine Hoffnung, dass eine Nation als Ganzes zum Glauben an Jesus Christus kommen könnte. Das ist erst möglich, wenn ganz Israel gerettet wird. Dann kommen ganze Nationen dran. Und seht, welche Gnade und Freundlichkeit Gottes haben, ist uns zuteil geworden. Ja, warum uns? Weil wir viel frömmer sind als alle anderen, nicht? Ja. Nein, weil wir die sind, ja, denen Gott nicht anders helfen konnte oder kann, mit Erbarmen, ja, weil wir die Elendesten waren in den Augen Gottes, ja, zu denen er sich zuerst
herabneigen musste, aber bitte musste, nach der Liebe seines Herzens musste, nicht anders konnte. Ja, es werden dich preisen, die Völker, oh Gott, es werden dich preisen, die Völker alle. Jetzt vier, das ist jetzt die Mitte, vier. Es werden sich freuen und jubeln die Völkerschaften, denn du wirst die Völker richten in Geradheit und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Was? Wann freuen sich die Völker und jubeln? Wenn er sie richten wird und nicht Engel und Menschen. Na bitte, steht so da, jawohl. Es werden sich freuen und jubeln die Völkerschaften, denn du wirst die Völker richten in Geradheit. Dann sagt jeder, also endlich habe ich mal ein gerechtes Gericht über mich gesehen. Ne? Jetzt sind wir erst in der Mitte, Vers 4. Vers 3 hieß, es werden dich preisen die Völker, oh Gott, es werden dich preisen die Völker alle. Jetzt in der Symmetrieordnung ist das nächste 5, nicht? Gleich den dritten, siehst, 5. Es werden dich preisen die Völker, oh Gott, es werden dich preisen die Völker alle. Nicht? So, in der Mitte, alle Völker freuen sich und jubeln, wenn der Herr sie richtet. Und alle Völker werden kommen und ihn preisen. Alle Völker werden kommen und ihn preisen. Zum zweiten Mal, genau symmetrisch, nicht? Und dem Vers 2 entspricht der Vers 6. Die Erde gibt ihren Ertrag. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Die Erde, das sind alle Nationen. Und zurück zu Vers 1, Gegenstück in Vers 7. Gott wird uns, Israel, segnen und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Kurzes Programm, 7 Verse, schön symmetrisch, nach dem goldenen Leuchter. Alles schön. Heiliger Geist. Psalm 50, nur einige Verse. Nur Vers 2. Psalm 50, noch zurück. Aus Zion der Schönheit Vollendung ist Gott hervorgestrahlt. Oh. Zion der Schönheit Vollendung. Noch vor der großen Drangsal kommt eine erste Vordarstellung, eine erste kleine Vorerfüllung. Im tausendjährigen Reich ist noch herrlich, das ist die zweite Vorerfüllung, und auf der neuen Erde ist dann Zion, Jerusalem, der Schönheit Vollendung. Dann haben wir Psalm 74, Vers 2 bis 11. Wir lesen aber nur einige. Psalm 74, 2 bis 11. 2. Gedenke deiner Gemeinde, die du erworben hast vor Alters, erlöst als dein Erbteil des Berges Zion, auf welchem du gewohnt hast. Also das ist typisch die israelische Gemeinde. Ne? Ja. Gedenke deiner Gemeinde, die du erworben, ja, Golgatha, vor Alters schon, hat Gott ja das Lamm bereitgestellt, erlöst als dein Erbteil des Berges Zion, auf welchem du gewohnt hast. Psalm, ja, da haben wir, doch die negativen Kostproben wollen wir da auch noch lesen, Vers 3 und 4. Erhebe deine Tritte zu den immerwährenden Trümmern. 500 Jahre sind vorbei, 1000 Jahre sind vorbei, 1500 Jahre, 1800 Jahre, ne? Der immerwährenden Trümmer. Ne? Und jetzt, erhebe deine Tritte. Alles im Heiligtum hat der Feind verderbt. Stimmte das in Israel? Es brüllen deine Widersacher inmitten deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihre Zeichen als Zeichen gesetzt. Antiochus Epiphanes hat das griechische Zeichen ins Allerheilige gestellt. Und Titus hat den römischen Adler im Allerheiligsten aufgestellt. Das heißt, so ist alles zerstört und dann sich verherrlichen lassen. Vers 8 noch. Sie sprachen in ihrem Herzen, lasst uns sie niederzwingen allesamt. Verbrannt haben sie alle Versammlungsstätten Gottes auf der Erde. Stimmt's? Vor erst mal in Deutschland. Ne? Alle Synagogen. Verbrannt. Wann steht das geschrieben? Seit Jahrtausenden. Ne? Ist unsere Bibel Gottes Wort. Wenn die Dinge, die negativ geschehen sind, Gericht und Zerstörung und Drangsal und Zerstreuung, niemand konnte es hindern und kein Gebet und kein Flehen. Und so spricht der Herr, wie ich darüber gewacht habe, zu zerstören, zu zerschmettern, auszureißen, auszuroden. So wache ich heute darüber, zu bauen und zu pflanzen. Und wer kann mich hindern? Gar nicht, sondern ich baue weiter und pflanze weiter. Nützt jeder Widersprüche jetzt gegen Israel und zu Widerhandlungen oder gar Kriegen, die haben die Quittung schon zum Voraus, dass sie umkommen. Dass sie ausgerottet werden heute. Genauso wie Gott damals Israel ganz gar nicht geschont hat, nicht? Ist heute genau das Gegenteil davon. Genau wie ich damals so, ne, Israel zerstört, vernichtet. Ne. Wer jetzt gegen Israel ist, der kommt um. Psalm 63, Vers 6. Psalm 63, Vers 6 vorerst. Das kennen wir, die unsere Bibelstunden ein wenig kennengelernt haben. Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, anstatt mich mit Sorgen herumwälze auf meinem Lager. Nicht? Wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich sinne in den Nachtwachen. Erinnern wir uns an die Nachtwachenordnungen unseres Gottes. Ihr wisst nicht, wann des Menschen Sohn kommt, sagt er zu seinen Jüngern, ob am Abend oder um Mitternacht oder beim Hahnenschrei oder frühmorgens beim Aufgang der Sonne. Und wir dürfen lernen, er kommt bei jedes Mal. Immer bei einem Anfang oder Übergang einer Nachtwache kommt er. Auf verschiedene Arten. Und die nächste Stelle, Psalm 119, Vers 48, 119, das ist der längste Psalm, 148. Vers 147 schon, der Morgendämmerung bin ich zuvor gekommen. Aha, wie? Und jetzt ist noch Nacht. David spricht, der Morgendämmerung bin ich zuvor gekommen. Ja? Gott hat uns schon versetzt, mitten in den Tag. Und habe geschrien, auf dein Wort habe ich geharrt. Vers 148 jetzt. Meine Augen sind den Nachtwachen zuvor gekommen, um zu sinnen über dein Wort. Das wäre fein, ne? Und nachts nicht schlafen kann, über ihn zu sinnen und über sein Wort zu sinnen, und dann wird es mitten in der Nacht ganz licht.
Bitte Kassette wenden.
Um zu sinnen,
um zu sinnen über dein Wort. Das wäre fein, ne? Wenn nachts nicht schlafen kann, über ihn zu sinnen und über sein Wort zu sinnen, und dann wird es mitten in der Nacht ganz Licht. Schenkt Gott Offenbarung. Also wir haben Nachtwachen vor uns. Wir kennen die vier Nachtwachen, ich darf jetzt hier nicht stehen bleiben, aber dazu gehört noch Psalm 119, noch 100, der 126. Psalm, Vers. Nein, halt, was habe ich da? Aha, Psalm 63, Vers 6, ja. Wo habe ich das? Na, sonst weiß ich, dann habe ich das Wort, das ich suche, steht auch in Psalm 119, ist nicht eigentlich. Ah, da, eigenartig. Vers 62. Um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen, wegen der Rechte deiner Gerechtigkeit. Ja? Wann kommt der Bräutigam? Um Mitternacht. Dann kommt der wunderbare Psalm 102. Psalm 102. Hochaktuell. Vers 13 in der Elberfelder, Luther Vers 14. Das haben wir gehört. Wann wird er aufstehen? Um Mitternacht, ne? Und heute, ums Jahr 2000, haben wir immer wieder gesehen, ums Jahr 2000 heißt die Stunde Mitternacht. So. Und da haben wir Psalm 102, Vers 13. Du wirst aufstehen, ne? Wann? Haben wir gelesen, um Mitternacht. Ne? Wirst dich Zions erbarmen, ne? Warum steht Gott auf? Ne? Er sitzt ja. Der Sohn zu seiner Rechten. Denn es ist Zeit, es zu begnadigen. Wen? Zion. Denn gekommen ist die bestimmte Zeit, Israel zu begnadigen. Ja? Können Engel und Menschen sehen, ne? Weltgeschichtliches Ereignis, vor aller Welt Augen, Israel, Jerusalem, Zion ist wieder da. Die hebräische Sprache ist wieder auferstanden. Alles ist wieder da, auferstanden. Denn deine Knechte haben gefallen an seinen Steinen und haben Mitleid mit seinem Schutz. Sah so aus, als sie zurückkehrten ins Land. Wo konnten sie da Mitleid haben mit allerlei Schutz? Nicht? Ja. Nur noch Schutz, ja, und Steine. Nicht? Sprung zu Vers 18 oder 16 noch. Denn Jehova wird Zion aufbauen, wird erscheinen in seiner Herrlichkeit. Wenn Zion wieder aufbaut. Er wird sich wenden zum Gebete des Entblößten jetzt. Und ihr Gebet wird er nicht verachten. Das, was wir jetzt gelesen haben, das wird aufgeschrieben für die zukünftige Generation. Und ein Volk, das erschaffen werden soll, wird Jehova leben. Was sagt Jesus? Wenn ihr dies mit dem Feigenbaum, das heißt mit einem wiedererstandenen Staat Israel, in der Hauptsache Juden, geschehen seht, was sagt er dann? Wahrlich, diese Generation wird nicht vergehen, bis ich wiedergekommen bin in großer Macht und Herrlichkeit. Und wir dürfen erkennen, dass eine Generation nach dem Worte Gottes beinahe 50 Jahre, ja, rund 48 Jahre dauert. Bitte, 48 plus 48 gibt 96. Also ich sage ums Jahr 2000, da ist Mitternacht. So, das ist die festgesetzte bestimmte Zeit, wo Gott dann die Drangsale und alles Negative wenden wird. Und sein Reich aufrichten wird. Denn er hat, ja, das haben wir schon gelesen. Nein? Denn er hat herniedergeblickt von der Höhe seines Heiligtums. Jehova hat herabgeschaut von den Himmeln auf die Erde, um zu hören das Seufzen des Gefangenen, um zu lösen die Kinder des Todes. Gab es Kinder des Todes in den letzten Jahrzehnten? Aus Israel, bitte. Um zu lösen, damit man den Namen Jehovas verkündige in Zion, Jerusalem, sein Lob. Müssen wir rasch weitermachen. Psalm 90. Ah ja, nur schnell. Kennen wir die Zeitgleichung Gottes, mathematische Gleichung? Vor Gott ist ein Tag, wenn ich Gott sage, ein Tag ist für mich vorbei, dann sind für uns Menschen 1000 Jahre vorbei. Vor dir sind 1000 Jahre Menschheitsgeschichte wie ein Tag. Und ein Tag wie 1000 Jahre. Und gleichzeitig ist eine Nachtwache Gottes, von denen wir gehört haben, auch 1000 Jahre lang. Oh, dann haben wir an unseren Plänen gesehen, wie großartig sowohl die Zahl der Tage, 6000 Jahre sind 6 Tage Gottes, eine Arbeitswoche für eine gefallene Menschheit von 6000 Jahren ist vorbei, ums Jahr 2000, und da beginnt ein Sabbatjahrtausend, ein tausendjähriges Reich. So einfach ist der Tagordnung, und die Nachtwachenordnung von Fall Adams sagt uns, ums Jahr 2000 heißt die Stunde Mitternacht. Und dann wissen wir, um Mitternacht ein Geschrei, der Bräutigam kommt. Und so sind die Dinge überwältigend, ja, uns direkt überwältigend. Man kann nur noch auskneifen, wenn man die Dinge nicht sehen will. Ja, das nützt aber nichts. Es geschieht genauso, wie geschrieben steht und wie heute jetzt der Zeitplan Gottes abläuft. Psalm 90, das sind diese Angaben. Ich habe gesagt, mathematische Gleichung, da kann man Werte einsetzen. Das heißt, 1000 Jahre sind vor Gott gleich ein Tag. Eine mathematische Gleichung wird es heißen, A, groß A, gleich B plus C plus D. So. Das sagt uns nichts. Das ist aber eine Waage, das muss beides sich die Waage halten. Das heißt jetzt, setze ich da mathematische Gleichungen sind gegeben, um Werte einzusetzen, die dann ganz bestimmte Ordnungen oder wichtige Gegebenheiten ordnen. Also, jetzt sage ich, A gleich sei eine Riesenerbschaft für mich von 3 Millionen. Nicht so. Das sei A. Ne? Gleich B plus C plus D, das heißt, ein Teil kommt von meinem Onkel aus Amerika, das ist B. Ne? Ein weiterer Teil von meiner Großmutter. Ne? Und ein weiterer Teil von irgendeiner Tante. Ne? So. Und die drei Dinge, B plus C plus D, zusammen ergeben die 3 Millionen. Haben wir es verstanden? Ne? Also A gleich B plus C plus D. Ist die Gleichung die Waagschale eben? Ja. So. Und so ist auch ein Tag, ist bei Gott wie 1000 Jahre, ein ganzer. Das ist die Gleichung. Und da kann man Werte einsetzen. Das haben wir reichlich gemacht. Also das war Psalm 90. Psalm 104. Oh ja, damit. Das dürfen wir nicht unterschlagen. Ja, nicht. Nur ein Wort oder zwei. Vers 17. Nein. Nur Vers 19 und 20. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Das sind die Hauptleuchten am Originalchronometer unseres Gottes. Und nach der Stellung von Mond zur Sonne und von der Stellung der Sonne zum Mond richten sich alle Festzeiten Gottes. Richtet sich der ganze Heilsplan Gottes, heißt das. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Tack, 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 tack. Das heißt, der Mond ist der Zeiger am Originalchronometer Gottes, der am raschesten geht, nicht? Wenn also bei Sportveranstaltungen die kleinsten Zeitintervalle abgelesen werden sollen, dann guckt er ja nicht auf den Stundenzeiger, nicht? Und auch nicht auf den Minutenzeiger, sondern auf den Zeiger, der am raschesten geht, nicht? Am Originalchronometer Gottes ist das der Mond. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Ja. Also jetzt müsste ich erzählen von dem Zweiten Weltkrieg, wieder alles deck, so. Bis der vorbei war. Ich habe das liegen lassen. Ich bin heute wieder daran, den Originalchronometer Gottes etwas näher anzusehen. Wird höchste Zeit und ganz wunderbar. Die Sonne weiß ihren Untergang. Weiß unsere Sonne, dass sie untergeht? Gar nichts. Aber Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und das Angesicht Jesu leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Weiß Jesus Christus, dass er sterben muss, von der Bildfläche verschwinden muss. Ne? Und wenn er verschwindet von der Bildfläche, die Sonne der Gerechtigkeit, wird es dann dunkel. Und dann wird es Nacht. Ne? Kommt die Finsternis von selbst, da muss Gott gar nichts Besonderes machen. Nicht? Einfach das Licht seiner Schöpfung, die nicht mehr nach ihm fragt, das Licht entziehen, nicht? Dann ist die Finsternis da. Nicht? Die Sonne weiß ihren Untergang. Ganz, und das heißt, es wird Nacht und du machst Finsternis. Gott macht nicht Finsternis, dass er da ein Finsternis geschöpft oder sowas geschaffen müsste, das kann er gar nicht. Nicht? Alles, was Gott geschaffen hat, war sehr gut. Sehr gut, kann gar nicht anders sein. Das sorgen dann die Geschöpfe selber dafür, dass finster wird. Muss sich Gott gar keine Mühe geben. So. Jetzt aber, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Und was sagt Salomo in Sprüche 3, Prediger 3? Alles Geschehen unter der Sonne hat seine Zeit und jedes Vornehmen unter der Sonne hat seine bestimmte Zeit. Dann folgen 28 Punkte. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Hat geboren werden etwas mit dem Mond zu tun? Wer hat diese Frage von mir noch nie beantwortet bekommen? Darf ich mal aufsprechen? Hat geboren werden mit dem Mondumlauf etwas zu tun? Dann macht man ruhig. Also dürft ihr euch alle genieren, wenn ihr wollt. Ne? Was für eine Zeitspanne lang ist denn der Mensch, wenn es normal ist, von der Zeugung bis zur Geburt im Mutterleib? Genau 10 Mondumläufe von 28 gleich 280 Tagen. So. Ja, was ist denn eigenartig mit der Monatsregel der Frau? Einfach Monatsregel, sagt man, aber hat gar nicht an das gedacht. Wer das wie geregelt hat, unser Gott. Zählst du die Monde, die sie erfüllen? Von Zeugung bis zur Geburt? Alle Kreaturen, seien es Fische, seien es Vögel oder Tiere, was will, die haben alle ihre Zeiten, ihre Trächtigkeitszeichen. Zeiten sagt man bei den Tieren. Ne? 14 Tage, 21 Tage oder und. Also. Und zuletzt heißt es, 27. und 28. Punkt. Ah ja, da will es nicht mehr zu intim werden, aber es geht alles nach der Stellung des Mondes. Bitte, nichts zu machen. Hat Gott so geordnet. Ne? Die beiden letzten Punkte heißen, Krieg hat seine bestimmte Zeit. Hat der Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Ja, könnte ich allerhand erzählen. Bitte. Und 28. letzter Punkt und Friede hat seine Zeit. Ne? Und das ist das Letzte. Also ist unser Gott ein Gott des Friedens. Ne? Kriege hat er nur für notwendig gefunden, weil dann seine geliebten Geschöpfe eher geruhen, nach ihm zu fragen und zu ihm zu schreien. Stimmt. Umgekehrt wissen wir, ist herauskommen. Ne? Sodom und Gomorra hatten alles satt. Eine Blütezeit, alles im Überfluss, die ganze Ebene von Sodom und Gomorra war wie Eden, der Garten Gottes. Ja, da sind sie ja fromm gewesen in Sodom und Gomorra, in dem Garten Eden, nicht? Und in den Tagen Noahs ja auch, da hatten sie auch alles im Überfluss, nicht? Ja, also, Gott sagt also lieber wieder mal einen Krieg, nicht? Dann habe ich viel mehr Ertrag an Rettung und Heil, als wenn es dem Fleisch so gut geht, nicht? Also, hierher zurück, hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Kleine Bemerkung, ne? Stoßen die Posaune am Neumond und bei Vollmond zum Tage unseres Festes als eine Satzung Gottes in Israel. Bitte, haben wir das auch schon gelesen? Nein. Wenn ich das laut lesen würde oder jetzt ausspreche, denken etliche schon, ich sei unter den Astrologen geraten. Nein, ich bin nur so dumm und glaube allem, was geschrieben steht. Sehr einfach. Aber jetzt gucke ich nochmal an die Uhr aus, schon 8:55. Dann machen wir ganz kurz Riesensprünge. Psalm 7, da sind alle Heilskörperschaften ihrer Art, vier verschiedene Heilskörperschaften aufgezählt. Und immer heißt es, sie kommen in das Gericht, so in das Gericht, noch in andere in das Gericht. Aber in ihrer Not schreien sie zum Herrn und er rettet sie aus den Gerichten, aus den Drangsalen. Also bitte Psalm 107 und dann Psalm 119, 126, haben wir schon etliches gelesen. Psalm 145 wollen wir nicht versäumen und dann nur noch Psalm 150 aufschlagen. Psalm 145. Wir lesen von Vers 8 an. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Jehova ist gut gegen alle, und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Was in der Schöpfung Gottes gehört nicht zu seinem Werk? Und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Es werden dich loben, Jehova, alle deine Werke. Welches Geschöpf gehört nicht zum Werk Gottes? Bitte, keines gehört nicht, alle. Und alle werden ihn loben. Wo steht das? Nicht im Neuen, sondern schon im Alten Testament. Vers 13. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter und deine Herrschaft durch alle Generationen hindurch. Jehova stützt alle Fallenden und richtet auf alle Niedergebeugten. Er stützt alle Fallenden. Ob im Schützengraben oder bei Naturkatastrophen oder bei Verkehrsunfall. Er stützt alle Fallenden, wie wir lesen, definitiv. Der Segen des Umkommenden, ob im Schützengraben oder Naturkatastrophe oder Verkehrsunfall. Der Segen des Umkommenden kam über dich. Warum? Weil dort, wo kein Engel und kein Mensch mehr helfen kann, kann Gott sich als Schöpfer nicht verleugnen und tröstet den Umkommenden auf seine Weise. Und er kann nicht anders als ihn segnen. No, bitte. Steht das im Neuen oder im Alten Testament? Steht auch wieder im Alten Testament. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Das gilt für die Hungernden und für alles Elend. Und noch 148. Nur noch abschließend 150. Was ist 150? Das ist ja 3 mal 50, nicht? 50 ist die Zahl des Hall- und Jubeljahres, wo einfach, weil der Zeitpunkt gekommen ist, den Gott bestimmt hat, alle Schuld vergeben wird, alle in das Gottes-Erbteil eingesetzt werden, welches Gott für jede Kreatur, für jeden Menschen vor Grundlegung und der Welt bestimmt hat. Nur nach den 3x50, 3 Halbjahrperioden großer Gottesordnungen ist es dann soweit, werden wie in Adam alle sterben, werden in Christus alle lebendig gemacht, ein jeder aber in seiner Ordnung, erst der Christus samt seinem Leib, dann die sein sind, wenn er anwesend sein wird, im tausendjährigen Reich, Israel und die Nationen und dann alle übrigen, werden in 3 Etappen lebendig gemacht. Zuerst wir mit Christus ein Leib, dann Israel und die Nationen, dann alle übrige Kreatur. Und zwar wird die ganze Schöpfung in die gleiche Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes verwandelt werden. Also wir sind nur die Erstlinge. Da steht ja in Römer 8, bitte. Und so weiter und so weiter. Ja. Letzter Psalm, 3x50, 3 Halbjahr, Ergebnisse. Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Stärke, das sind die Himmel. Lobet ihn wegen seiner Machttaten. Lobet ihn nach der Fülle seiner Größe. Lobet ihn mit Posaunenschall. Lobet ihn mit Harfe und Laute. Lobet ihn mit Tambourin und Reigen. Lobet ihn mit Seitenspiel und Schalmei. Lobet ihn mit klingenden Zimmeln. Lobet ihn mit schallenden Zimmeln. Alles, was Ohren hat, lobe den Herrn. Halleluja, Amen.
Ergründig deine Liebe unermesslich. sagt, bin ich am Ende, denkt sie ja erst an. Wohin sollte ich fliehen vor dir, du bist ja überall. Im Leben und im Tod bleibst du bei mir. Seh, was Finstern ist für mich, ist Licht bei dir. Was dir missfällt, gefällt mir nicht. Ich will nur, was du bist. Nimm weg, was mich noch von dir trennt. Erforsche mich. Schau mein Herz und prüfe meinen Sinn und leite mich auf deinem Weg. Er kommt.
An Hetze und an Geld, du fühlst.
kannst du nicht schaffen, denn der Tag lässt dich nicht los. Probleme stehen auf und werden übergroß. Du suchst nach einem Ausweg und findest ihn doch nicht. Du siehst in deine Dunkelheit kein Licht.
Wir
weiteres Band leer.